was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance.
Schade. Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim Norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Hawkinson. He was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Yo, 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 in die Welt hinaus. Hier sind wir wieder. Viel wird um nix am Start mit einer neuen Folge. Heute zu dritt. Wahnsinn. Bevor wir zu den beiden anderen kommen, muss ich erstmal Flo richtig abfeiern.
Warum?
Flo, Junge, dein Interview mit Philipp alleine ganz kurz mal eben rausgeschossen zum Start des Ocean Races. Mega coole Aktion. Super spontan, super, also super geile Folge. Müssen alle unbedingt noch hören. Und ich habe es mega gefeiert, dass du das so durchgezogen hast. Und ich grüße dich.
Jan, ich grüße dich auch. Vielen Dank für die Blumen an der Stelle. Und ich glaube, ich kann an der Stelle schon verraten, dass es nicht die letzte Folge rund ums Ocean Race gewesen sein wird. Das ist ein komischer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe direkt mit dem Ralf Abrates, der die Kommunikation für das Team macht, gesprochen. Und der koordiniert die weiteren Termine bei den Zwischenstopps auf den Etappen rund um die Welt, so dass wir auf jeden Fall Philipp und Robse da nochmal ans Ohr kriegen.
Richtig nice. Sehr gut. Also war meine Blumen ja völlig zurecht. Toni, du auch am Start.
Was geht? Hallo.
Alles, was Beine hat, Mann. Richtig cool. Wir haben heute.
Warte mal, ich habe auch einen Nachtrag tatsächlich. Wir hatten in der Weihnachtsfolge Buchempfehlungen. Und ich wollte mir ja gerne eins empfehlen lassen zum Thema Ernährung. Da bin ich jetzt fleißig am Lesen bzw. am Hören. Ich habe mir die Hörbuchvariante gegönnt und das ist von Bas Kast. Das heißt, so heißt der Mensch tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist der Ernährungskompass. Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung. Da bin ich jetzt ein paar Stunden drin. Bisher mag ich sehr. Das wollte ich nur noch mal weitergeben, ohne dass ich jetzt hier Werbung machen möchte.
Ja, aber vielen Dank an die Community an der Stelle.
Ja, und eine gute, also schon irgendwie auch eine Form von Überleitung zu dem, was wir heute vorhaben. was haben wir heute vor? Wir haben vor, in dieser Winterzeit haben wir mal wieder viel hin und her geschrieben, wie früher, wie wir auf die Idee kamen, diesen Podcast zu machen in unserer WhatsApp-Gruppe. Und Hintergrund ist, weil Winter ist, ist ja viel Trainerausbildung am Start und alles Mögliche. Und da haben wir wieder viele Ideen gehabt, was man ja eigentlich schon längst besser machen müsste.
Und wie wir halt so sind.
Wie wir halt so sind. Und haben dann eigentlich festgestellt, nachdem das eine große Diskussion war, Alter, da können wir eigentlich mal eine Folge zu machen. Und das probieren wir heute. Und wir probieren es nicht nur, wir haben sogar ein Resultat erzielt. Und das kann man so sich auch, wenn man die Folge gehört hat, eigentlich auch jetzt schon wahrscheinlich, auf unserer Homepage reinziehen. Genaueres dazu wird dann kommen. Das teaser ich hiermit schon mal an.
Spoiler mal jetzt nicht.
Nee, okay, gut.
Also ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende hören.
Genau, auf jeden Fall. Alles in allem geht es darum, dass wir, wie gesagt, irgendwie dieses DOSB-Konstrukt Traineroffensive, was es ja irgendwie seit 10, 15 Jahren gibt, das müssen wir jetzt mal unterstützen. Ne? Müssen wir mal unsere Reichweite hier benutzen und mal mitmachen und was besser machen und was umsetzen. Das ist der Plan und dazu soll die Folge heute der Auftakt sein. Und es wird auch mal wieder Zeit, dass wir zu dritt mal wieder so ein bisschen klönen, oder? Zu so irgendeinem Thema.
Ja, ich find da auch unsere Kombi ganz spannend, weil ihr beide seid ja noch aktiv in dem Trainer-Game drin.
Was heißt denn noch?
immer noch, also im Gegensatz zu mir seid ihr aktive Trainer immer noch. Und das Lustige ist, dass ich ja quasi ins Marketing gewechselt bin und das Thema Personalmarketing, was ja letztendlich irgendwie Traineroffensive übersetzt heißt, natürlich bei uns auch ein Riesenthema ist. Von daher kann ich da so ein bisschen das, was wir jetzt hier gleich diskutieren werden, auch mal aus der Perspektive einordnen und da mal sagen, was außerhalb der Sägewelt in der allgemeinen Arbeitswelt so los ist. Und da mal den ein oder anderen Vergleich ziehen. Das wird lustig. Ich freue mich da schon sehr drauf, auf jeden Fall.
Und dann lass mal einsteigen. Das Wort ist ja jetzt schon gefallen, Traineroffensive. Was heißt das eigentlich?
Am Ende ist es so, ich weiß gar nicht, wie lange das ist. Ich glaube, schon 10, 15 Jahre, irgendwas, ne? 12 Jahre her, irgend sowas. Ja. Hat man auch wie in allen anderen Branchen festgestellt, dieses ominöse Ding, Fachkräftemangel, wird kommen. weil irgendwann in den 20ern gehen die ganzen Babyboomer in Rente. Dann kommt also erstmal schon eh ein demografischer Knick. Und vor dem Hintergrund hat man auch im Sportbereich festgestellt, dass das geht nicht gut. Und die Überalterung bei uns im ehrenamtlichen Bereich, auch in dem semi-professionellen und auch professionellen Bereich, die war ja schon extrem ausgeprägt oder ist extrem ausgeprägt. Also hat man festgestellt, wir müssen Trainer ins System bringen und hat dann DOSB-seitig angekündigt, dass man die Trainer besser bezahlen möchte, dass man den Job insgesamt attraktiver machen möchte, dass man so und so viele Zahlen an Jobs ausbildet, also oder Ausbildungen, Trainer-C-Scheine, Trainer-B-Scheine, Trainer-A-Scheine, Fortbildungen anbieten, also das ganze Portfolio. Und eigentlich auch diese Ausbildungsstruktur vielleicht ändern möchte, weg vom Trainer-C Breitensport und dann aufbauend Leistungssport, sondern dass man vielleicht gewisse Freiheiten reingibt für die Sportarten, wie sie das ausfüllen wollen, ihre Ausbildungsordnung, Flexibilität reinbringen. Aber meine Erfahrung ist irgendwie so, aus der Offensive ist so, naja, was ist denn daraus geworden, Toni?
Ich wollte gerade fragen, ob ich es schon gemerkt habe.
Ich versuche gerade spontan zu überlegen, was die Verniedlichungsform von ein Offensivchen.
Ja.
Manöver.
oder
Mittelfeldgeplänkel.
Also wenn man sich ja die Kampagnen, die ja auch der DOSB auf Instagram, nehme ich sie immer wahr, fährt mit Dankbarkeit an die Trainer und auch die Ehrenamtswertschätzungskampagne, dann würde ich immer behaupten, es ist ziemlich viel Wind um nix. Also. Also, weil am Ende ist das ja schön und gut und ich für meinen Teil zum Beispiel fühle mich sehr wertgeschätzt von den Menschen, mit denen ich arbeite zum Beispiel. Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, ich brauche eine Insta-Kampagne, aber natürlich sind es die harten Kriterien, die dann am Ende vom Tag den Ausschlag machen, ob das Menschen machen oder ob sich das Menschen lange antun. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass das ein Beruf ist, der jetzt gerade in meinem Lebensabschnitt, und Jan, du bist ja in der gleichen Situation, also Zauberwort Kinder, eigene Kinder, extreme Herausforderung ist, zu
ein
machen.
Gruß und ein großer Dank geht hiermit an meine Frau raus.
Die das auch hört, meinst du?
Weiß ich nicht, aber kann ich ja trotzdem
angebracht dankbar. Angebracht ist es auf jeden Fall und ich kann mich da auch nur anschließen. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel sich da bei diesen harten Kriterien tatsächlich getan hat, weil ich glaube, eigentlich nicht so wirklich, also nicht so wirklich viel.
Ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen glatt ziehen, ne? Das jetzt auf alle Fälle wollen wir jetzt nicht rumheulen, dass unser Job anstrengend ist. Also darum soll es überhaupt nicht gehen, ne? Das ist mir immer wichtig, wenn wir die Diskussion aufmachen. Weil es geht nicht darum, jetzt rumzuheulen, wie unattraktiv der Job für die Familie ist. Das haben wir uns ja vorher überlegt. Also, das ist ja jetzt meine Schuld. Ja, ich hätte auch was anderes machen können. So, es geht ja jetzt da, und wir machen es ja auch, aber das Problem ist, wir machen es, oder ich kann ja für mich nur sprechen, ich mache es halt als Berufung. Ne? Ich weiß, dass ich was anderes machen kann, wo ich viel weniger Stress habe, wo ich viel mehr Zeit mit der Familie verbringen kann, wo ich aber im Zweifel mehr Geld verdiene. Ja? Und trotzdem mache ich das, weil es einfach geil ist, weil es mein Hobby zum Beruf gemacht ist und ich Idealist bin an der Stelle. So. Nun machst du das vielleicht auch so und vielleicht auch 7 andere auch noch. Aber das reicht ja nicht, um ein ganzes Sportsystem am Laufen zu halten, weil irgendwo irgendwelche Idioten rumlaufen, die das machen wollen, ne? Idealistisch. Und teilweise dann im Ehrenamt können wir das ja noch weiterschieben. Da ist ja also da wird ja von den Leuten erwartet, dass sie Geld dazu schieben, dass sie ihr Ehrenamt ausführen, ne? Also ist ja nicht, nicht nur, dass sie dafür nichts bezahlt werden, sondern teilweise sind die dann mit dem Privatkfz unterwegs und bezahlen das Benzin auch selber, ne? Also, und das sind Fronten, da ist einfach extrem immer noch viel zu wenig passiert, beziehungsweise ich sage, da ist gar nichts passiert. Also das, was irgendwie an Geld mehr in die Hand genommen wurde, das ist ja schon, bevor die Inflation durch die Decke gegangen ist, von der Inflation aufgefressen worden. insofern ist da ist quasi generell für Personal und Sport ist halt Personal, sonst funktioniert es nicht, einfach viel, 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 viel zu wenig Geld im System, ne? Mein Trainerkollege Tim Kirchhoff, kann ich mal nennen, der macht ja hier Koordinator Team West, ne? Also Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, der hat letztes Jahr einen Trainer gesucht und haben wir mal gequatscht und so. Und der hat es mega cool gesagt, das ist so ein bisschen hängen geblieben bei mir, ne? Am Ende ist der Job ja viel, Entschuldigung, viel umfangreicher als der Lehrerberuf, ne? Jetzt rasten die Lehrer gleich alle wieder aus, tut mir leid. aber wir sind ja nun einfach das ganze Jahr mit denen unterwegs. Eine persönliche Beziehung dann irgendwann, also nicht eine, ja, also schon eine intensivere Beziehung zu den Sportlern, weil Trainer-Sportler-Beziehung ist, glaube ich, ein bisschen intensiver, um da Spitzenleistung rauszukitzeln. Brauche ich nicht alles erzählen. So, jedenfalls, meine These ist ein bisschen umfangreicher, der Job, wenn man ihn richtig, richtig, richtig macht, weil es ja immer auch darum geht, man kann noch mehr rausholen. Also selbst wenn du es schon richtig gut gemacht hast, kannst du dir immer die Frage stellen, was kann ich noch besser machen? Du kannst noch mal eine halbe Stunde mehr arbeiten.
Du bist halt an der ewigen 2+ eigentlich. Ja? Außer genau, bist Weltmeister. Ja.
Genau, und wenn du den Job richtig als Berufung und gut machst, dann evaluierst du dich ja ständig und versuchst, okay, und push dich, und wo kann ich noch was rausholen, was kann ich besser machen? Und deswegen ist der Job allumfassend, und aber überhaupt nicht so bezahlt, wie zum Beispiel ein vergleichbarer Beruf mit vielleicht auch genau dem gleichen Aufwand, aber Lehrer verdienen einfach viel mehr, ja? Bei einer absolut vergleichbaren Qualifikation, bei auch mit Eltern und so weiter und so fort. Und Tim hatte einfach den Ansatz, meine Konkurrenz sind Sportstudenten, Absolventen, die segeln können, die dann aber einfach lieber Sportlehrer werden, weil es stressfreier ist an den Schulen. Also muss ich meine Trainer besser oder mindestens genauso bezahlen wie einen Lehrer. Das fand ich einfach mal so als Basisansatz ganz, ganz, ganz spannend. Und da reden wir noch gar nicht über alle möglichen anderen Sachen. Das ist eigentlich, wenn ich von einer Offensive spreche, sollte der DOSB an der Stelle und auch dann später mal der DSV, da können wir gleich noch hinkommen, schon mal an diesen Hausaufgaben anfangen. Und das fand ich einen guten Ausgangspunkt, sage ich mal, ne, für die ganze Thematik.
Ja, also laut dem, was ich aus Personalmarketing und dann Recruiting-Trends so mitkriege, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, dass man sich mal als Verein und als Verband auch darüber Gedanken macht, wie man als Arbeitgeber auftreten will. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass es gibt ganz viele, zum Beispiel Marken, die man kennt, wo du sagst, okay, auch geil, mega geiles Produkt oder mega geile Dienstleistung, und im gleichen Abzug weiß man aber, okay, arbeiten willst du aber für die nicht, weil das halt irgendwie nicht geil ist. Und da kann das Produkt oder die Leistung oder was auch immer noch so geil ist. Und das gleiche Thema haben wir hier auch. Also, dass man halt mal sich, wenn man eine Traineroffensive startet, nicht nur irgendwie eine Kampagne starten sollte, wo man eine Marketingagentur bezahlt, sondern sich auch mal inhaltlich drüber Gedanken machen muss, was denn ist denn eigentlich mein Angebot als Arbeitgeber an potenzielle neue Kollegen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dass außerhalb des Sportes ist auf jeden Fall das Gehalt auch gar nicht mehr so ausschlaggebend. Es sei denn, es ist unterirdisch. Wenn ihr jetzt an dem, wenn ihr meint, okay, das ist immer noch unterirdisch, ist es sicherlich ein Punkt. Aber inzwischen, und das ist halt der, das, was irgendwie auch immer nicht gesehen wird, ist, dass da ganz, ganz viel mehr Aspekte mit reingehen. Und ich mache mal bewusst eine Reihenfolge auf, weil wir dann nämlich gut überleiten können zu dem nächsten Thema. Ganz, ganz wichtig ist halt auch irgendwie, dass, dass man eine Arbeit hat, die, wo man merkt, dass man innerlichen Erfolg erreichen kann und ganz wichtig auch dafür gewertschätzt wird. Das ist halt so das, was die meisten Arbeitnehmer bemängeln, wenn sie dann den Job kündigen und woanders hingehen. Also das ist noch gar nicht mal in erster Linie das Gehalt entscheidend. Es sei denn, das ist, wie gesagt, wirklich unterirdisch, aber ich wiederhole mich an der Stelle. Und dann kann man halt auch so Sachen mit rein, und das hat sich jetzt im Zuge der letzten 3 Jahre auch durch die Digitalisierung und die Corona-Pandemie ein bisschen verändert, dass man natürlich eine gewisse Flexibilität von seinem Arbeitgeber inzwischen verlangt, was Arbeitszeit und Arbeitsort angeht, auch in Vereinbarkeit mit Familie. Und was man auch ganz ehrlich sagen muss, dass es auch nicht immer nur dazu geht oder darum geht, ein möglichst gutes Gehalt zu haben, sondern halt, dass man zum Beispiel auch das sehr schätzt, wenn der Arbeitgeber sich darüber Gedanken macht, wie man die Ausgaben, die man hat, reduzieren kann. Also gibt es einen Zuschuss zum Kindergarten, gibt es einen Zuschuss zum ÖPNV, gibt es einen Dienstwagen oder gibt es hier diese Sodexo-Karten, die ganz gut funktionieren und so. Alles so Gimmicks, womit man halt so ein bisschen dem Angestellten halt auch eine Wertschätzung zeigen kann.
Umgekauft,
Mann. Genau.
Und zwar deswegen gekauft, weil mein Arbeitgeber, der Verband Brandenburgischer Segler, alle 3 Boxen checken kann. Ja, alle die drei Boxen, ich bin an der Stelle sehr stolz auf meinen Arbeitgeber, kann ich einen Haken dran machen. Sehr gut, Flo.
Und pass auf, und jetzt der Punkt, Jan und auch Anton, damit ihr da direkt einhaken könnt. Toni, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Wahl des Arbeitgebers ist halt auch die Sicherheit, dass man in dem Job langfristig angestellt ist. So, und jetzt kommt ihr.
Boom, auch diese vierte Box check ich. Und deswegen bin ich jetzt auch schon in meinem 10. Jahr im Brandenburger Seglerverband. Ich weiß an vielen Stellen, wie die Leute den Brandenburger Seglerverband sehen von außen. So ein kleiner Pipifax-Verband, bla bla bla. Vielleicht ist es aber, soweit so ein kleiner Verband ist, funktioniert genau das alles gut, und deswegen bin ich auch hier, ne? Und happy. Und habe aber trotzdem ganz, ganz, ganz oft dieses Gespräch, gerade jetzt in eine Kita oder eine Schule, wenn du neue Eltern kennenlernst, so, was machst denn du so? Ja, ich bin Sägetrainer. Oh, du bist Sägetrainer. Wow, das ist ja mega geil, toll, super. Dann erklärt man denen das, was man da so macht. Und dann dauert es oft nicht lange, weil die Menschen ja in Karriereleitern denken. Das sehe ich dann fragen, okay, und jetzt bist du Landestrainer, was kommt denn nach Landestrainer? Also, dann kommt doch Bundestrainer, oder? Und dann stelle ich ganz, ganz, ganz schnell fest, dass es einen Arbeitgeber gibt in Deutschland, im Segeln, der genau diese Boxen für mich bisher überhaupt gar nicht erfüllt, und ich überhaupt nicht in Ansätzen auf die Idee kommen würde, Bundestrainer werden zu wollen. Obwohl ich natürlich den Reiz verspüre, mich an der Stelle weiterzuentwickeln. Aber in meinem Leben würde ich, so wie es jetzt in Kiel ist, können wir gleich mal tiefer einsteigen, aber Toni kann auch sagen, in meinem Leben würde ich das, was ich hier habe, nicht aufgeben, um nach Kiel zu gehen, in einen 1- oder 2-Jahres-Vertrag, der nicht wirklich besser bezahlt ist, wo ich weiß, dass da, wo ich auf alle Fälle hier weiß, was ich habe, ne?
Na, es sind ja 2 Punkte eigentlich. Das eine ist die Parallele zum Lehrerberuf, die, glaube ich, die strapazieren wir jetzt vielleicht ein bisschen über, aber auch das ist ja ein Beruf, wo man nicht wirklich aufsteigen kann, ja, weil man fängt ja nicht in der ersten Klasse an und darf irgendwann mal 12. unterrichten oder so, ja. Also was ist ja, gibt's ja auch keinen Aufstieg. Aber, und ich bin ja Vereinstrainer, also ja, wenn man die klassische Karriereleiter anlegt, eigentlich in der Wahrnehmung der Menschen ein Anfänger quasi, oder ne, in der Leiter zumindest. Und ist tatsächlich eine spannende Frage, warum man da bleibt, wo man dann ist, oder warum man auf der Stufe ist, weil ich hatte ja bis jetzt immer nicht das Problem, dass ich also dass ich das Gefühl hatte, dass ich, also ich hatte ja nie einen befristeten Arbeitsvertrag zum Beispiel. Bei dem Fachkräftemangel, den wir ja haben, kann man sich ja, glaube ich, auch ganz sicher sein, dass man dass man seinen Job relativ sicher hat, in Anführungszeichen. Mhm. Aber das darin liegt natürlich auch ein Problem, nämlich, dass die Leute Ewigkeiten das Gleiche machen. Also das ist ja auch nicht nur gut, wenn man, also natürlich gut aus der Perspektive des Angestellten, dass er eine gewisse Sicherheit hat, aber natürlich fürs Gesamtsystem
überhaupt nicht gar kein Austausch, keine Entwicklung.
Ja,
jeder hat sehr breit gesessen.
Total stagnierend, ja. Und ich habe, also mich hat es sehr belebt, jetzt vor, ich glaube, 2 Jahren oder so, den Verein zu wechseln. Das hat mich richtig nochmal neu, nicht nur motiviert, sondern aber auch mit neuer Energie ausgestattet und ein paar Ideen und ein paar Sachen hinterfragt und auch von dem neuen Verein gelernt, ich habe Sachen mitgebracht und ich habe aber auch mir Sachen abgeguckt. Und das findet ja aber einfach wenig statt.
Und ja, und meine These da ist ganz klar, dass weil der also am obersten Ende der DSV, das sind ja auch relativ viele Trainerstellen, die en bloc alle nicht attraktiv sind, für quasi alle anderen, außer Menschen, die halt gleich nach Kiel gehen und in Kiel sind, ist es einfach kein attraktiver Job. Und deswegen steigt halt keiner auf, ne? Und es sind ja nicht nur wir, alle anderen Landestrainer, die irgendwo rumrennen, die sitzen ja da teilweise, also die sitzen ja seit 1990 auf ihren Stellen. Ja? Ist so.
Ja, ist so. Ja.
Und das tun sie auch, bin ich mir ganz sicher, ich kann nicht für die alle sprechen, aber da sind einige bei, die sicherlich mal den Reiz verspürt haben, irgendwann mal auch mal zu gucken, Alter, wie weit kann ich denn wirklich gehen? Na?
Ja, oder von denen man eigentlich davon ausgeht, dass sie definitiv gut genug sind. Ja,
genau.
Also,
genau. Ja. So ist es. Und die gehen da aber nicht hin, weil der Job, wie genau die 4 Checkboxen, die Flo aufgezählt hat, plus Geld, nicht ansatzweise funktionieren. Also bleiben die auf ihren Landestrainerstellen sitzen. Und deswegen sehen aber auch jüngere Segler nicht, dass dort Stellen frei werden. Deswegen ist niemand klar, dass man nämlich mit Segeln eigentlich doch Geld verdienen kann, wenn man diese Karriere einschlägt. Ne? Ja. Weil wenn wir das mal zusammenrechnen, die ganzen Vereinstrainer, die Landestrainerstellen, dann die Bundestrainerstellen, wenn man sie quasi entsprechend auch ausstatten würde, dann sind ja trotzdem schon 50, 60 Stellen in Deutschland, sind es doch. Also, ja, ist jetzt kein großer Konzern, aber sind schon einige Stellen. Und wir haben ja das Problem, dass es mehr Stellen sind, als wir Leute haben.
Du musst auf jeden Fall erstmal besetzen, ja.
Also, man kann da Karriere machen. Hier ist schon mal der Aufruf, ne?
Gleichzeitig ist ja quasi die Frage, wer bewirbt sich aus dem Stand auf eine Bundestrainerstelle? Ja, also die Eier muss man auch erstmal haben, quasi, wenn man jetzt.
Genau. Also höchstens ehemalige, wirklich gute Sportler, ne, die man irgendwie einen Quereinstieg. Oder
ehemalige
eben
Olympioniken.
Landestrainer also, oder Bundesstützpunkttrainer. Ne? Ja. So ist ja die normale Struktur in allen Jobs, oder Flo? Also, da hast du mehr Einblick wieder, aber.
Naja, aber das Thema ist ja auch, also, wie man jetzt die letzten 10 Jahre guckt, ist ja, also es gibt irgendwie, wenn wir auf dem Gebiet olympisches Segeln, also oder Trainer für die Nationalmannschaft, nennen wir sie jetzt mal so, sein will, gibt es ja irgendwie 2 Trends. Der erste Trend ist, dass irgendwie die Leute, die aus einer Landestrainerstelle kommen, irgendwie so 2, 3 Jahre beim Dachverband arbeiten und dann wieder in den Landesverband zurückwechseln oder in einen anderen Landesverband wechseln. Das ist ja immer der Trend 1. Und der Trend 2 ist ja, und das kann ich.
Und bei 2 Leuten sprichst du vom Trend.
Ja, genau. Und, also. Ja, und der nächste Trend ist ja, und das meine ich mit Arbeitgebermarke, dass man gar nicht probiert, ein attraktives Angebot zu machen, genau. Ein nachhaltiges Angebot, sondern sich halt immer Honorarkräfte einkauft, die meinem Dafürhalten alles andere als günstig sind. Also die werden sicherlich auch nicht für ein Apfel und ein Ei arbeiten. Und dann ist zumindest nach meinem Verständnis dieses Thema Einarbeitung und Teambuilding und auf Spur bringen, was ja auch in dem Bereich enorm wichtig ist, um Leistung abzurufen in Form von Medaillen zu gewinnen, du ja immer wieder neu machen musst. So, und dann irgendwie, aus meiner Sicht sind das dann das, was da an Erfolgen rauskommt, aus Sicht des Teambuildings und aus Sicht der Arbeitgebermarke, die der DDSV da irgendwie mehr oder weniger schlecht macht, immer nur Zufallsprodukte.
Ja, und kann ich nur beipflichten. Also, und du hast ja die Sache mit der Wertschätzung angesprochen, ne? Da kommt es ja dann im Zweifel auch gar nicht zu, ne? Also, Toni, also mit Ulf, ne? Ulf Lehmann war das, ne?
Ja.
Mit der 470er-Medaille, der wurde gar nicht erwähnt. Also, und der hat da mehrere Jahre mit dem Team zusammengearbeitet. Also, ja, das ist schwierig. Und dadurch, dass die, also das kann man kurz mal so ein bisschen Insight geben, die Bundestrainerstellen, die da sind, das sind Tagesverträge. Das heißt, die haben dann, wenn sie einen guten Vertrag haben, einen Vertrag für 200 Tage im Jahr. Manche haben 150 Tage. Das sind so die meisten Verträge, die ich kenne. Also irgend so ein Tagesvertrag mit natürlich ganz, ganz vielen Nachteilen, ne? Also erstmal ist es überhaupt nicht attraktiv, einen Vertrag zu haben für 200 Tage, für mich persönlich. Aber auch die andere Ebene, auch die Arbeitgeberebene finde ich so bekloppt. Ja, das sind dann ja häufig Söldner, also ganz oft ausländische Kräfte, die ganz, ganz viel Fachwissen natürlich mitbringen, den Job dann auch an der Stelle gut machen. Aber die machen den dann halt für diese 200 Tage. Oder wenn sie 2 Jahre 200 Tage haben, halt für 400 Tage. Und werden dann bezahlt für diese Trainingsgruppe oder diese Bootsklasse. Das heißt, was da drunter oder da drüber passiert in der Klasse, im Punkto Sichtung, im Punkto Ranführen von neuen Talenten, dafür werden die gar nicht bezahlt. Daran werden die auch nicht gemessen. Das interessiert niemand, also das interessiert die nicht, weil die kriegen ihr Geld dafür, dass sie im Zweifel bei Olympia mit dem einen Boot performen. So.
Ja.
Und insofern ist es fürs System auch völlig bekloppt, dass man da Tagesverträge am Start hat und halt themenbezogene Verträge. Ja? Und man wird so Sachen wie Rahmentrainingsplan, all so eine Sachen nie adäquat fertig kriegen, weil man das ganze Fachwissen, was die Trainer auch haben, gar nicht in seinen Verband binden kann. Weil du kannst halt zu so einem Trainer nicht hingehen und sagen, gib mir mal deine ganzen Videos, die du heute vom Training gemacht hast, wir wollen die im Rahmentrainingsplan veröffentlichen oder benutzen.
Ja.
Das ist da nicht mit drin. Ja?
Oder auf einer Landestrainersitzung mal zeigen.
Oder auf einer Landestrainersitzung mal zeigen, so, das ist gerade der Stand der Rollwände im Laser. So muss die aussehen. Bitte bringt es euren Kindern bei. Ja? Ja. Das findet nicht statt. Da findet null Wissenstransfer wieder mal von oben nach unten statt. Und der Hintergrund sind diese Verträge. Und wie gesagt, es gibt ausländische Trainer, für die verdienen sich hier halt dann aus ihrer Sicht, weil sie ihre Lebenshaltungskosten günstiger sind, verdienen die halt hier viel Geld. Da werden immer wieder welche kommen, die das für das Geld und die Tage machen. Und die Krönung der Hafenrundfahrt ist, wenn die dann ihre 200 Tage, ihre 200 Tage haben und dann in Portugal DSV-Training machen, ja, und parallel aber noch eine polnische Trainingsgruppe am Start haben. Weil ihre Tage jetzt, ja, am Mittwoch arbeiten sie ja nicht für den und den, sondern haben dann noch eine zweite Trainingsgruppe parallel laufen. Ja?
Ja.
Und als Arbeitgeber habe ich eigentlich das Interesse, wenn da ein freier Tag ist, dass sich meine Arbeitskraft auch erholt. Ja, damit er am nächsten Tag wieder mit Vollpower sich auf meine Sportler stürzt.
Ja, da sind ganz viele Komponenten bei, die keinen Sinn ergeben. Also von der Archer-Anstellung, von der Nachhaltigkeit letztendlich hin, wir brauchen uns nicht wundern, dass wir keine Medaillen gewinnen, wenn das halt immer irgendwie nur auf Sicht gefahren wird und nicht mehr irgendwie ein strategischer Plan halt auch in der Ausbildung, wie was wir gerade besprochen haben, drin ist. Und ich denke mir jetzt zurück an die diesjährige, ich habe eine Einladung gekriegt, Trainer AB Weiterbildung.
Oh ja.
Also wir haben schon drüber gesprochen, dass das halt irgendwie monetär halt auch echt irgendwie komisch ist, was da aufgerufen wurde, aber halt auch inhaltlich merkt man ja, dass aufgrund dessen dass die Experten, die ja nun mal irgendwie in dem Bereich arbeiten, ja die Bundestrainer sind und quasi aber dafür nicht bezahlt werden, dass sie die anderen A- und B-Trainer, die es in Deutschland noch gibt, mal irgendwie weiterbilden, gibt es dann halt irgendwie eine Agenda, wo ein Programmpunkt drauf ist. Und du fragst dir ernsthaft, ja, was soll denn das? Also warum soll ich diese Weiterbildung besuchen? Also ja, weil
auch gar kein Wissenstransfer, ne? Gar nicht.
Genau, ja.
Ja. Ja, ja. Da muss ich an der Stelle große Credits nach Berlin schicken. Ich war letzte Woche dort dadurch, dass die Trainerweiterbildung für Trainer A, Trainer B in Kiel ja ziemlich schnell ziemlich voll war, weil man ja zwei Jahre keine richtige Verlängerung machen konnte wegen Corona, waren nicht genug Plätze in Kiel. Also hatte Berlin die Möglichkeit, selbst noch für ihre vielen Trainer, die hier rumspringen, eine Ausbildung zu organisieren oder eine Weiterbildung. Und da waren wir dann auch 18, 19 Leute, irgend sowas. Und es war mega geil. Das Thema war langfristiger athletischer Leistungsaufbau. Es war vom Olympiastützpunkt der Trainingswissenschaftler da. Nils, ich habe den Nachnamen vergessen, tut mir leid. Sonst hätte ich ihn jetzt sehr gern genannt. Der hat das mega gut gemacht. Hochmoderne Thesen, hochmoderne wissenschaftliche Ansätze rund ums Athletiktraining. Uns vermittelt, kleiner Spoiler, der vertritt oder ganz, ganz klar belegt, dass wir viel mehr Maximalkrafttraining machen müssen, dass wir viel früher mit Hanteltraining anfangen müssen, dass wir diese alte Lehre erstmal Kraft mit eigenem Körpergewicht grundsätzlich aufbauen und damit man nichts kaputt macht und die ganze Geschichte. Das hat er revolutionär komplett umgedreht. Müssen wir jetzt nicht einsteigen, nächste Folge oder sich einfach mal belesen, moderne Trainingswissenschaft, ja, und nicht altes, geduldiges Papier, wie Toni dazu gesagt hat, Hammer, ja, und so entwickelst du ein System, ja, indem du die modernen Leute ranholst, indem du ein Thema mal zwei Tage behandelst und nicht alle 90 Minuten mal in ein Thema reinschnüffelst, ja. Und das Ganze für ein Fuffi, ne? Zwei Tage, also Wahnsinn. Und in Kiel, ich weiß gar nicht, es waren 210 Euro oder sowas.
Ja, ja, also.
Plus die Reise nach Kiel.
Plus Unterkunft, glaube ich.
Wo du dann auch siehst, okay, Wertschätzung. Ne? Genau, Wertschätzung. Ne? Möchte ich meine Trainer fortbilden und möchte ich, dass die ganz viel Wissen bekommen, dann mache ich es auch möglichst günstig. Ja? Oder will ich eigentlich gar nicht, dass die Leute kommen, dann mache ich es schön teuer. Ja? Weil selbst wenn der DSV 5.000 oder 10.000 Euro bezuschusst dafür, dass da die Trainerausbildung stattfindet in Kiel, das sind ja Peanuts im Vergleich zu, was man dort für Wissen transferieren könnte und was das für Mehrwert wäre.
Ja. Was mir nochmal irgendwie...
Fahrt, sorry.
Ja, ja. Was ich nochmal mit reingehen wollte, weil irgendwie müsst ihr auch ein bisschen hinkommen und sagen, was ist das Problem, was sind denn die Herausforderungen oder wieso ist denn der Trainerjob so unattraktiv? Und ich kenne ja nun ein bisschen irgendwie beide Seiten, irgendwie habe als Trainer gearbeitet und habe halt auch in Unternehmen oder arbeite in Unternehmen. Was ich damals so mitbekommen habe im Vergleich zu heute ist, ich habe jetzt einen 40-Stunden-Vertrag und habe das aber auch als Stundenkonto, kann irgendwie grundsätzlich flexibel arbeiten. Und wenn ich mehr arbeite, habe ich dementsprechend, kann ich das dann irgendwie an anderer Stelle 1:1 ausgleichen. Und das höre ich ja immer wieder von den Trainern. Und die Frage ist, ist das überhaupt machbar? Ist, inwieweit ihr irgendwie dieses Mehr- oder Minderarbeit irgendwie ausgleichen könnt? Oder wäre das nicht viel geiler, wenn man, ich weiß, da gibt es auch gesetzliche Vorgaben zur Arbeitszeiterfassung, aber wenn man sich grundsätzlich von dem Thema löst, weil das ist doch ein totaler Frustfaktor, oder? Also von Thema Arbeitszeit grundsätzlich.
Also bei mir funktioniert es sehr gut. Okay. Genauso wie du es beschrieben hast. Ich schreibe mir auf, was ich arbeite und mache dann im Winter dementsprechend weniger.
Ha, ha, ha.
Weil im Winter hat man nämlich viel Zeit.
Ja. Das funktioniert dann gut, wenn man nicht noch irgendwie immer 30 Urlaubstage eigentlich noch irgendwo einbauen müsste. dann schafft man es, sein Stundenkonto runterzukriegen.
Ja. Aber die Sache da ist tatsächlich eigentlich eher, dass man ja arbeitet, wenn alle anderen nicht arbeiten. Ne? Ja, also, dass, okay. dass man viel nachmittags, abends, Wochenende eigentlich arbeitet. Und die Stunden kann man ja dann auch immer nicht streichen. Also, ne? Weil da ist halt das Training, natürlich kann ich dann im Winter weniger Athletiktraining machen oder weniger Theorietraining oder so, aber das ist dann auch nicht zielführend, aber quasi das, was man eigentlich wirklich tatsächlich gerne frei hätte, weil da hat dann halt meine Frau und meine Eltern oder meine Freunde oder was weiß ich, wäre halt auch frei. Das kann man dann immer schlecht frei machen und halt einfach das viele weg sein. Also ne, die Trainingslager, die Meisterschaften, da ist immer eine spannende Frage, wie viel Zeit schreibt man sich da auf, weil ja tatsächlich das nicht so klar ist, würde ich behaupten, wenn man abends für die Kinder Nudeln kocht, ist das Arbeit? Weiß ich nicht. Man würde ja für sich selber auch Nudeln machen. Also macht man halt ein bisschen mehr. Ja. Oder halt auch einfach die Aufsichtspflicht die ganze Nacht, wenn man die Kinder dann, also ich arbeite ja mit Jugendlichen, wenn man die dann irgendwie um 13:30 die Jungs wieder bei den Mädchen aus den Zimmern zieht, dann ist das Arbeit? Weiß ich nicht. Ja.
Ist das dann eine Minute Arbeit? Weil das hat nur eine Minute gedauert und davor hast du genau. Pause gehabt.
Ja, also. Ja, genau. So, also das hinkt natürlich so ein bisschen das System, aber trotz, also wir haben es ja am Anfang gesagt, wir sind mit unseren Jobs zufrieden und machen das sehr gerne so. Insofern, aber das ist natürlich schon ein Thema auf jeden Fall.
Ja. Und es ist natürlich auch ein Thema, was gut ist, wenn wir es ansprechen, weil das ist halt eine Passion, ja. Und es geht halt darum, andere Menschen an ihre Leistungsgrenzen zu bringen. Das heißt, da musst du halt auch Bock haben, über die Anforderungen hinaus in gewissen Phasen halt was zu machen. Ich glaube, das geht sonst nicht anders, weil du musst ja einen anderen Menschen motivieren. Ja? Und dafür musst du selbst auch motiviert sein. Also das geht nicht anders. Und mit diesem Arbeitszeitmodell, das ist halt extrem schwierig, weil, wie Toni sagt, wie man es aufschreibt, aber wir können das ja mal kurz durchkalkulieren. Die Opti-Trainer sind ungefähr, so dumm es auch ist, ja 20 Wochenenden im Jahr unterwegs. Ja, mindestens.
Ja.
So. Und wenn wir dann mal pauschal nehmen, dass so ein Wochenende mit Transport von Freitag mit Verladen, nehmen wir das Verladen in den Freitag mit rein, ne? Dann haben wir Freitag, Samstag, Sonntag. Das sind 3 Tage. So. Wenn wir Freitag einen 8-Stunden-Tag draus machen, Samstag einen 10-Stunden-Tag und Sonntag wieder mit der Rückreise, die ja meist auch nicht um die Ecke liegt, nehmen wir auch 8 Stunden, total konservativ, ja, dann habe ich an einem Wochenende 26 Arbeitsstunden. Dann bleiben mir ja nur noch 14 übrig. So. Und ich war ja noch nicht mal im Trainingslager. Ja. wenn ich so ein 10-12-tägiges Trainingslager mache und dann einfach nur pauschal täglich 10 Stunden aufschreiben würde, dann habe ich an 12 Tagen 120 Stunden gearbeitet. Das sind 3 Wochen. 3 Arbeitswochen in 12 Tagen. Von Samstag bis Dienstag danach oder so, oder Mittwoch. Ja. Insofern, das ist irgendwie ein spannendes Thema. Das gehört aber dazu. Und das muss einem natürlich aber klar sein, dass der dafür seinen Job dann aber auch mal halt im Office auf dem Gardasee ist. Oder ja. Ne? Man hat dafür halt auch nicht nur einen Dienstwagen, sondern auch ein Dienstboot. Wer hat es schon? Ne?
Ich glaube, das Thema werden wir auch nicht gelöst kriegen. Ich frage mich im Sinne
von... Nein, brauchen wir auch nicht. Das geht genau um die Attraktivität. Ja. Der Job ist ja attraktiv. Also
genau.
Du kannst...
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch unter anderem aus diesem Job ausgestiegen, weil mir dieses Leben aus dem Koffer aus meiner Sicht dann für die Beziehung, wie sie Bock hatte zu führen, nicht funktioniert hat. Und im Sinne von, okay, Perspektive, Weiterbildung und auch Herausforderungen, frage ich mich ja, jetzt mal so ein bisschen irgendwie, wie kann man denn diese Traineroffensive, wie kann man die denn noch beschleunigen? Und ich hatte ja eigentlich schon gesagt, es ist nicht nur irgendwie einen tollen Spruch irgendwo auf dem Plakat oder bei Insta posten, sondern es muss halt schon Inhalt drin sein, ne? Gerade beim Thema Personalmarketing. Und ich frage mich ja zum Beispiel, ob es im Segeln vielleicht einfacher ist als in anderen Sportarten, dadurch, dass die Strukturen in den Vereinen ja auch von vielen Entscheidern oder Firmeninhabern geprägt ist, ob es nicht eine Traineroffensive in die Richtung gehen sollte, dass man als Arbeitgeber mit potenziellen Firmen in seinem Umfeld vielleicht mal spricht, ob so ein Trainer, der eine gewisse Erfahrung und Erfolge auf dem Wasser gebracht hat, vielleicht ab einem bestimmten Zeitraum auch eine super Führungskraft im Unternehmen sein kann. also das ist das, ja. das ist das, was mir in meinem jetzigen Job auffällt, da ich bin jetzt auch Führungskraft, und wenn ich mich mit anderen Führungskräften vergleiche, erinnere ich mich immer wieder an die Zeit zurück, wie ich probiert habe, Sportler zu motivieren und zur Höchstleistung anzutreiben, und die gleichen Mechanismen auch übrigens für Feedback-Kultur und Streitgespräche und sowas, was es natürlich im beruflichen Umfeld auch alles gibt, da kann ich sehr gut aufbauen auf dem, was ich als Trainer gemacht habe. So, und das ja, ist geil. Halt, das ist das gleiche Thema, was ja auch mit Sportlern diskutiert wird, wenn die ihre aktive Karriere beenden, ob die nicht total die Performer sind aufgrund dessen, dass sie sich im Sport ja schon auf ein Ziel fokussiert haben und maximale Leistung erbracht haben. Also und vor dem Hintergrund, das merken wir ja bei den älteren Kollegen, da will ich gar jemanden an Pranger stellen oder so, aber die Motivation und sicherlich auch die körperliche Leistungsfähigkeit sinkt ab einem bestimmten Alter. Also ich hab's ja damals schon gemerkt, irgendwie, wenn du in einem Revier bist und da ist Kiel leider mal auch nicht gerade förderlich, wenn du eine kurze steile Welle hast, dann bist du halt einfach körperlich nach einer Woche durch. So, ne? Und wenn du da, und die Frage
wenn du ist, ob du das halt, gekocht hast, jeden Abend.
Und die Frage ist halt, wenn wir sagen, okay, das Rentenalter erhöht sich immer wieder, ob du dann halt mit 67 immer noch auf dem Motorboot das so durchhalten willst und kannst, sei auch mal dahingestellt. Ob du aber nicht dann halt irgendwie vielleicht in einem Unternehmen an einer Stelle, wo du halt ein Team führst oder so, viel besser aufgehoben bist, aufgrund dessen, was du für ein Mindset hast, das wäre für mich mal der inhaltliche Aufhänge für eine richtige Traineroffensive im Sinne von ja, Wertschätzung, spannend, Entwicklung und Perspektive,
Weil du diese Fluktuation denn, von der ich gesprochen habe, die kriegst du denn ja rein, ne? Dann schöpfst du ja, ich sag mal in Anführungszeichen, die Alten ab, Ü50, ja, und deswegen hast du schon auf natürliche Weise, dass du die Stellen von unten beleben musst, hast junges, frisches Blut drinne, moderne Ansätze drinne, moderne Trainingsansätze drinne, weil gar nicht heißen soll, dass die Alten es nicht gut machen, das will ich überhaupt nicht sagen. Nee, nee. Aber und hast deswegen auch vielleicht einen Habitus drinne, dass das Sportlerinnen, Sportler sehen, oh geil, das kann man auch werden, ne, diese Erkenntnis existiert ja, wie gesagt, gar nicht. Insofern, ja, finde ich auch ein richtig cooler Ansatz. Keine Ahnung,
wie man umsetzen
kann, aber erstmal eine gute Idee.
Weil du hast ja, was halt ja viel heutzutage gesucht wird, sind ja die sogenannten Soft Skills. Also nicht, also das, was du nicht im Studium gelernt hast, sondern eher so das, wie du als Person dein Verständnis von Arbeit prägst und dann halt auch dein Verständnis von Leistungsfähigkeit, beziehungsweise als Führungskraft dein Verständnis davon, wie du Team führst. Ne? Das letztendlich, wir machen ja nichts anderes als Trainer, als Teams zu führen. So, das ist übersetzt, in der Arbeitswelt ist es Führungskraft. So, du bist ja per se, dadurch, dass wir die Trainerausbildung ja alle gemacht haben, so blöd wie das jetzt mal klingt, aber wenn man sich das mal im Kopf übersetzt, ist es ja genau das, weswegen Leute in Unternehmen auf Fortbildung geschickt werden, die da heißen, dein Einstieg in die Führungskraft oder als Führungskraft oder so. Das ist ja das, was wir als Trainer alle schon absolviert haben. So, wenn du dann halt noch so ein paar Soft Skills mit Fokussierbarkeit, Belastbarkeit und Motivationsfähigkeit mitbringst, dann geht es ja eigentlich nur noch darum, dass du dich inhaltlich auf das Produkt, Dienstleistung, was Firma XY verkauft, irgendwie da noch reinarbeiten musst. Aber ich glaube, das fällt dann vergleichsweise leicht. So, und wenn man halt nochmal irgendwie einen kleinen Computerkurs machen muss, aber letztendlich, ganz ehrlich, also Office können wir auch alle bedienen und eine E-Mail schreiben können wir auch. Weißt du? Also ich glaube, wenn man das mal so platziert, dass eigentlich so ein Trainer eine gut ausgebildete Fach- und Führungskraft ist.
Ja, und auch ein Organisator, ne? Also du organisierst ja jedes Wochenende keine Ahnung, immer eine Gruppe von mindestens 15, 20 Leuten und koordinierst, ja, mit Eltern und Transport und was weiß ich nicht alles, bis hin zu großen Trainingslager, Vereinstrainingslager oder bei uns im Verband, wo du dann auch schnell mal irgendwie 80, 90 Leute koordinierst. Wenn da gibt es in Firmen Leute, wenn die ein so ein Event im Jahr haben, dann ist da eine Stelle geschaffen für dieses eine Event.
Ja. Ja, ist so. Und man macht es mal so eben schnell um 15:30 Uhr, genau. Während die Kinder gerade die Boote aufbauen. Ja,
genau.
Ja, genau. Und das ist ja nicht nur im Segeln so. Ne? Also die Frage, wenn der DOSB das ernst meint, dann macht er nicht so einen Quatsch überspitzt gesagt wie Leute auf den Balkon stellen und klatschen lassen. Also das, was wir so letztendlich inhaltlich die ganzen Ehrenamtskampagnen aufgebaut sind, sondern halt sich mal ernsthaft zu überlegen, was da für ein Inhalt drin sein könnte, wer da halt Partner sein könnte, wer da Multiplikator sein könnte oder so. Das wäre für mich halt mal irgendwie so eine Kampagne, die dann wirklich zielführend ist.
Mhm. Das regt zum Nachdenken an, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Man macht einen Kopf auf, ne?
Ja, und dann, was ich schon sagte, dieser ganze Fortbildungsaspekt, ne? Ob das auf dem Trainer C-Niveau ist oder darüber oder auch ohne Lizenz, da einfach das diese Ausbildung mit dem Ziel, wirklich neue Inhalte zu pushen, zu generieren. Ne? Da sind wir dann ganz schnell beim Rahmentrainingsplan oder bei einer Datenbank vom DSV. Am besten dachverbandsorganisiert, wo mal die Inhalte drin sind. Was muss man denn können? Wann? Wie soll es aussehen? Ne? Und das dann schulen an so einem Video. Ne? Da wirklich einfach Qualität in die Aus- und Weiterbildung reinkriegen. Also das muss und das Ganze dann, wie ich finde, auch wirklich subventioniert. Ne? Wenn ich eine Traineroffensive mache, dann muss es auch mit Inhalten gefüttert sein. Ne? Also jetzt wirklich auf der inhaltlichen Ebene.
Ja, du kannst halt, die Krux liegt daran, du kannst nicht als Dachverband auf der einerseits vorgeben, in welchem Ausbildungszustand potenzielle Leistungsträger in dem Fall in der Nationalmannschaft ankommen sollen, wenn du aber nicht im gleichen Atemzug dafür die Personalstrukturen schaffst, die dafür sorgen, dass dieses dieses Wissen in die Verbände und Vereine multipliziert wird. Also das ist ein Nehmen und Geben. Das kann nicht immer nur ein Nehmen sein. Also das funktioniert halt einfach nicht.
Genau. Sind wir uns ja einig. Und was können wir dagegen tun?
Ich glaube, wir haben mal eine Idee formuliert und lustigerweise hatten wir die schon mal vor 10 Jahren formuliert.
Länger. Da war ich frisch an der Uni, das ist also 15 Jahre her.
Ja, okay, 15 Jahre, weil deutlich unter Zeit voraus. Ich glaube, was halt auch so ein bisschen immer das Thema ist im Sinne von Wertschätzung, dass zwar immer über natürlich über den Sportler gesprochen wird, ist auch ganz wichtig in wichtigen Kontexten und dann über Verbände und Vereine gesprochen wird. Aber irgendwie letztendlich ist der Trainer immer irgendwie das notwendige Übel da dran, ne? Aber der kriegt nie so richtig eine Plattform. So, ne? Mhm. Gerade wenn man mal aus der Sichtweise kommt, dass wir erstmal überhaupt irgendwie mal abfragen sollten oder irgendwie mal zeigen sollten, wie viele unterschiedliche Trainer mit welchen Lizenzen, an welchen Orten, welches Angebot haben, sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter, weil wir mal irgendwie eine Landkarte aufmachen, A, mit einem Angebot in Richtung Sportler, aber letztendlich auch eine Plattform für potenzielle Vereine, Verbände, Schulen oder halt auch private Initiativen, um sich einen Trainer zu suchen. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir letztendlich eine Übersicht gebaut haben, eine filterbare Übersicht, wo wir alle Trainer in Deutschland, egal ob nun in einem Honorarverhältnis oder halt in einem Angestelltenverhältnis im Verband oder Verein oder auch in einer Segelschule.
Oder ehrenamtlich.
Oder ehrenamtlich, auch ganz wichtig.
Oder auch noch gar kein Anstellungsverhältnis.
Genau, dazu einladen, mit uns zusammen diese Trainerdatenbank zu füllen. Das ganze Ding hat auch einen Namen. Jungs, wie heißt das?
Das ist nicht Facebook.
Nicht Facebook?
Nee.
Wobei du dann doch ein Bild von dir auch hochladen sollst.
Ja. Und deswegen heißt es Coachbook.
Ja, quasi wie gesagt, vor 15 Jahren, als Facebook gerade so ein bisschen hochkam, haben wir gesagt, ey, wir machen unser eigenes soziales Netzwerk und nennen das Coachbook und machen da irgendwie das Trainernetzwerk auf. Die Idee von damals irgendwie hat dann nicht so funktioniert, aber die Idee ist trotzdem richtig dahinter, irgendwie einen Ort zu schaffen, wo wir ein Trainernetzwerk aufbauen können und vor allen Dingen in der Öffentlichkeit präsentieren können. Das war die Idee dahinter und dazu haben wir uns jetzt mal durchgerungen, das jetzt doch zu machen. Und eine Version 1 auf unsere Website zu packen, ist wie gesagt kostenfrei für alle. Das Interesse dahinter ist ja klar, irgendwie wenn man auf unserer Seite ist, kriegt man vielleicht den einen oder anderen auch dazu, unseren Podcast zu hören, aber wir wollen halt unseren Beitrag dazu leisten, dass wir sagen, okay, wir kriegen mal irgendwie alle Trainer da draußen miteinander vernetzt und ja.
Ja, haben die Website. Alle, ja. Wie oft kommt die Frage, Jan, hier bei uns da auf dem Dorf, wir suchen einen Trainer, kennst du jemand? Ne? Ja. Und das haben wir ja flächendeckend im ganzen Land und ich glaube, dass wenn wir es wirklich schaffen, hier die, das sind ja ganz schnell 2.000, 3.000 Trainer, die da auf alle Fälle lizenziert sind und rumrennen, wenn man davon 10% ja nur schafft, dass die sich da auf diese Seite schreiben, ja. Dann sind da irgendwie ganz schnell 200 Leute und man kann auf einen Blick sich jemanden raussuchen, den man braucht und mal anfragen, ob der beim Trainingslager helfen kann oder ob der mal meine Jungtrainer hier über die Schulter gucken kann, ob die es richtig machen oder besser machen können oder ich möchte hospitieren und weiß nicht, wo ich hospitieren will, kann ich mich durch die Datenbank durchsuchen und mir jemanden raussuchen, bei dem ich hospitieren will. Also ich glaube, das ist ein Tool. Wir hatten die Idee, oder du ja, Flo, im Endeffekt, da vor 12, 13, 14, 15 Jahren schon. da war ja aber auch der Beginn der Traineroffensive. Insofern wird es mal Zeit, dass es an den Start geht.
Und halt nicht nur für die Wasserarbeit, ich glaube, das ist auch wichtig, sondern halt auch einfach, um einen Experten greifbar zu haben. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt eine Fortbildung organisiere und ich habe noch keinen, der was zum Thema 29er referiert, aber das möchte ich jetzt machen, weil, oder zum Thema Fäulen oder ne, zum Thema, haben wir es wieder, Ernährung. Ja? Dann habe ich da vielleicht jemanden drin, der genau die Sachen angegeben hat, dass er sich da gut auskennt und dann kann ich das halt eben auch danach filtern und dann werden mir die Leute angezeigt und dann kommt man in Kontakt. Also ich bin der Erste, der das benutzt. Ich suche gerade Leute, die sich mit dem 470er auskennen zum Beispiel, ja, weil da jetzt losgeht bei uns und natürlich kennt man dann da irgendwie noch genug und weiß irgendwie, okay, rufe ich den mal an und der kennt jemanden und
ja,
dann...
Du bist ja auch voll im Game.
Aber ich bin halt, genau.
Ja. Ja. Du kennst ganz ja gut die meisten, ja? Also. Ja.
Aber selbst ich quasi fange jetzt erstmal das Telefonieren an und lass da auch ein bisschen Zeit liegen quasi, weil man halt auch irgendwie mal in eine Sackgasse telefoniert natürlich. Ja,
du hast ja noch 16 Stunden übrig.
Genau.
Oder 14. Mal. 14, ja. Nee, das weiß man jetzt nicht. Ja, genau. Aber so, ja. Was man an der Stelle auch nochmal sagen muss, ist irgendwie sagen, okay, das ist aus unserer Sicht, das ist ein Experiment, ist jetzt irgendwie zu vorsichtig gesagt, aber es ist irgendwie eine Version 1 von einer Idee, ne? Irgendwie mit einer Struktur drin und einer einfachen Datenbank. Seid alle herzlich eingeladen, irgendwie da mitzumachen und auch Feedback zu geben, was man irgendwie noch besser machen kann oder wie ihr das findet, ob es das überhaupt nicht braucht oder ob das eine mega geile Idee ist. Also da würden wir uns genauso über Feedback freuen wie zu allem anderen, was wir hier machen. Und wenn ihr der Meinung seid, okay, ist eine mega geile Idee, lasst uns das mal weiterentwickeln oder vielleicht hat da noch irgendwie einer eine ganz andere Idee, was da noch für Funktionalitäten rein müssen, dann teilt uns das gerne mit, weil ihr kennt uns, wir sitzen hier nicht in unserem stillen Kämmerlein, sondern irgendwie wir kommunizieren mit der Welt da draußen und wir wollen uns natürlich auch mit allen vernetzen und dieses ganze Thema Segeln und in dem Fall das die Sichtbarkeit der Trainer und deren Angebote, egal ob als Honorarkraft oder aber im Verein, weil letztendlich, das ist ja das auch so ein Thema, dass ja einige Vereine sagen, ja, wir kriegen keinen Nachwuchs. Und wenn man dann mal nicht als Verein rüberkommt, sondern direkt als Trainer mit, hey, ich habe hier meine Trainingsgruppe, da ist noch Platz drin, dann ist das genauso willkommen im Coaching. Mhm,
genau.
Und ja. Hat dann nur einen anderen Ansatz, einen anderen Kommunikationsansatz. Ne? Und das finden wir aber spannend, das auszuprobieren. Und im ersten Schritt brauchen wir ganz viele motivierte Leute, die da Bock drauf haben, mitzumachen und sich oder Teil von diesem Coachbook werden zu wollen.
Genau. Ganz wichtig, also man hat keinen Account, ne? Also nicht so wie Facebook, dass man einen Account hat, sondern es ist im Endeffekt, es ist eine Crewbörse, ne? Wo man, wo man sich präsentieren kann und jemand dann einen finden kann und dann einen anschreiben kann, dann eine E-Mail bekommt, hier, ich habe dich da gefunden, willst du mal mitmachen?
Genau. Es hat quasi nur eine Plattform gegeben und sagen, okay, das ist mein Angebot, hier sind meine Kontaktmöglichkeiten.
Richtig geil, Flo.
Sehr gut.
Richtig geil.
Ich find's sehr löblich, Flo, dass du immer gesagt hast, wir haben uns die Arbeit gemacht, wir hatten eine Idee und so, aber also sowohl Idee als auch die ganze Arbeit jetzt am Backend von der Webseite, Flo, ist deins. Du musst uns jetzt noch beibringen, also die Leute tragen ja dann ihre Sachen ein und dann kriegen wir ja eine Nachricht, dass man das, dann muss man das, glaube ich, nochmal so ein bisschen bearbeiten oder so, dass es dann da tatsächlich steht. Das musst du uns unbedingt nochmal beibringen, wie das geht, Flo, damit du da nicht auch auf der Arbeit sitzen bleibst.
Wenn jetzt 3000 Leute sich da alle registrieren.
Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir unseres Erfolgs werden, weil das ist tatsächlich noch eine Datenbank, die man händisch legen müsste, dass man nichts automatisiert. Das wäre dann Version 2.0. Genau, und wenn jetzt
irgendwer. Hast du mir nicht neulich einen Vortrag von Skalierung gehalten, Flo?
Der ist ja. Die Daten nehmen wir ja mit, aber wenn jetzt der Progger ist, glaube ich, das falsche Wort, aber der Webentwickler um die Ecke sitzt und sagt, ey, mach ich euch, weil ich habe da auch Bock drauf, dann ist er herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden.
Genau, und mein Wunsch war ja eh, eine interaktive Karte zu haben, ja, so wie bei Airbnb, ne? Wenn ich da eine Wohnung suche und dann wird mir die Wohnung auf die ganze Zeit auf Kartensuche machen und dann.
Ich suche immer Karte.
Das wäre so für Version 2.1 dann meine Wunschvorstellung. Insofern, die Ideen kommen oft von Toni und von mir und Flo. Flo ist dann unser.
Der Macher.
Der das einfach alles sehr richtig geil macht. Ja.
Aber ihr seid ja ganz wichtig, weil ihr letztendlich sagt, also die Filterstrukturen, da habt ihr ja das Feedback gegeben. Also, okay, was ist denn.
Das ist auch, um mal einen Kreis wieder zuzumachen, das ist auch so eine Trainerangewohnheit, ne? Man gibt den ganzen Tag so Feedback und gibt sich auch sehr Mühe, dass man immer viel lobt und viel die Lorbeeren verteilt quasi um sich rum, aber annehmen kann man sie nicht.
Doch, ich bin.
Dabei wünsche ich mir uns Wertschätzung.
Ja, ich bin mega dankbar dafür, dass ihr das auch als geniale Idee einschätzt.
Ja. Sehr gut. So,
Jungs.
Link ist in der Description oder auch bei uns auf dem Insta-Profil in der Bio und auf der Webseite stolpert man auf jeden Fall auch drüber. vielwindumnix.de. Ich bin ein bisschen gespannt, wer sich da jetzt als Erster meldet oder als Dritter oder überhaupt und ob ich da meine
70er-Trainer oder 70er-Trainerin finde. Der Erste, der sich da einträgt, dem haue ich einen Vier-Wind-um-nix-Cappy raus.
Guter Mann! Und wir drei stehen schon drin, also ist das auch fair. Also das ist gut.
Ja, genau.
Also ich bin
sehr schön gespannt.
Der Vierten. Ich bin gespannt.
Nee, Alter! Anders. Erste männliche Person bekommt ein Cappy und erste weibliche auch.
Cappy?
Sehr gut.
Ich finde, wir könnten sogar mal einen Pullover raushauen. Sucht euch was aus. Also, wir hauen also zweimal ein Goodie aus unserem Shop raus. Einmal für die erste männliche Person und erstmal für die weibliche Person. Wenn sich einer nicht entscheiden kann, ne, und da sagt, okay, ich bin divers, dann finden wir dafür auch noch was.
Sehr gut. Mensch, da haben wir ja mal richtig was beigetragen. Also noch nicht. Ihr müsst ja jetzt viel beitragen. Großartig. Ich hoffe, dass beim DSV auch vielleicht einige Leute zuhören, die Folge hören und mindestens diese Tagesverträge mal auf den Prüfstand kommen. Und bin vor diesem Hintergrund super happy mit der Folge. Glaube, wir haben ja ein schönes Thema angerissen. Und ich bedanke mich für Zuhören, Mitmachen, dabei sein und wünsche uns allen viel Wind für die nächsten Tage.
Ciao, ciao.
Macht's gut, tschüss.